Guten Morgen, Bernard.
Hallo, guten Morgen.
Der Lockdown in Frankreich ist jetzt am 11., also gestern, zu Ende gegangen. Wie sieht es jetzt aus nach dem Ende des Lockdowns?
Also es ist ja kein vollständiges Ende, sondern eine Lockerung. Also was vorbei ist, ist die Ausgangsbeschränkung. Man braucht keinen Passierschein mehr, wie bis am Sonntag, um vor die Tür zu gehen. Ein Passierschein, den man selbst ausfüllt, aber mit der Uhrzeit versieht. Und mit einem Ausgegrund, der also kontrollierbar, nachvollziehbar ist, und der, falls er nicht triftig ist oder falls die Ausgehzeit von einer Stunde überschritten wird, eine Geldstrafe von 135 € nach sich zieht. Das ist also zu Ende. Die Zahl der Kontrollen, die in diesem Zeitraum, also vom 17. März bis zum vergangenen Sonntag durchgeführt wurde, wird Ende April bei 15,5 Millionen angegeben. Es gibt danach keine neuen Zahlen mehr, aber die Kontrollen scheinen auch Anfang Mai zurückgegangen zu sein. Also die Regierung scheint davon Gaspedal runtergegangen zu sein. Es gab also vom 17. März Beginn des Lockdown oder Confinement bis Ende April 15,5 Millionen Kontrollen und 915.000 Geldbußen, also Strafzettel. Diese Phase ist vorbei. Man kann sich frei bewegen innerhalb eines Radius von 100 Kilometern oder mehr, wenn es im eigenen Verwaltungsbezirk ist, also im regionalen Rahmen. Man kann sich nicht überregional bewegen, das hat natürlich zu tun oder wird begründet mit der Furcht, dass der Virus doch noch reingetragen würde in Zonen, wo bisher nur schwache Kontamination herrschte. Also ganz Südwestfrankreich etwa war bisher nur sehr schwach kontaminiert. Es war vor allem Ostfrankreich ausgehend vom Südelsass, das hat sich dann ausgebreitet, und der Großraum Paris, der und Nordostfrankreich, der in Mitleidenschaft gezogen war.
Dazu eine Frage, gibt es eine Erklärung, warum gerade zum Beispiel das Elsass so sehr betroffen war? Also Paris als Metropole ist das natürlich erklärbarer, aber warum das teilweise eher ländliche Elsass, haben da Beziehungen etwa zwischen Lyon und Wuhan eine Rolle gespielt?
Wahrscheinlich nicht. Also es gibt zwei Ebenen. Die eine Ebene ist, dass ja vom 17. bis 23. Februar das bei Radio RDL bereits angesprochene evangelikalen Treffen oder freikirchliche Treffen stattfand, das ein Multispreader war, also eine Virenbombe, weil die da 2500 Leute eine Woche lang auf engem Raum zusammen waren und sich auch anfassten, Händchen hielten und so weiter. Jetzt gibt es aber die zweite Ebene, die jetzt neu dazukommt. Es ist ja so, dass die Experten, Expertinnen jetzt hingingen und medizinische Akten untersuchen aus dem vergangenen Winter von Leuten, die mit Lungenentzündungen oder bis dahin scheinbar nicht völlig erklärbaren Erkrankungen, insbesondere eine Lunge, in Krankenhäuser eingeliefert wurden. Und da wird jetzt nochmal hingegangen und geschaut, ob die Symptome nicht dem Covid-19 entsprechen. Und es stellt sich halt heraus, dass es doch schon Erkrankungen vor dem offiziellen Beginn der Epidemie in China gab. Also nachgewiesen ist, dass ein Patient, Amirouche Hammer, in Bondy bei Paris am 27. Dezember an Covid-19 erkrankt war. Es scheint sich jetzt aber anzudeuten, dass es bereits einen Patienten gab, dem man damals Lungenentzündung zuschrieb, weil die Krankheit nicht bekannt war, der am 16. November in Colmar an Covid-19 litt. Das heißt, das Virus war schon früher im Umlauf, aber dadurch, dass es keine Superspreader gab, keine Multiplikatoren wie Großveranstaltungen, wie eben das freikirchliche Treffen oder wie in Deutschland das Starkbierfest in Zischenreuth oder der Karneval in Heinsberg. Das Virus war wohl schon im Herbst 2019 im Umlauf und es kam aber nicht zur Explosion, weil es nicht diese Multispreader gab. Und das scheint so zu sein, dass damals schon das Elsass betroffen war, wenn wir von November sprechen. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, wo es herkam. Und da sind wir, da tappen wir noch im Dunkeln, weil da sind wir ja bis jetzt nur bei der Feststellung von Medizinern, Medizinerinnen, dass es eben schon vereinzelte Fälle im November gab. In Italien wohl auch, also für die Lombardei heißt es ja auch, dass es schon Fälle im November 2019 wahrscheinlich gegeben habe. Aber da liegt dann der weitere Ursprung noch im Dunkeln.
Kommen wir jetzt zurück sozusagen zur Gegenwart. Wie wird das jetzt politisch verarbeitet werden, die Krise in Frankreich?
Es wird sicherlich zu Abrechnungen kommen. Die fallen vielleicht nicht so heftig aus wie mit Donald Trump, der ja erhebliche Schuld auf sich lädt, indem er einmal faschistoiden Mob mobilisiert auf die Straße, um sozusagen gegen die, um das Wegkicken der vorhandenen Corona-Maßnahmen in den Bundesstaaten zu fordern, und der ganz zynisch auf eine frühe Öffnung setzt. So brutal wird die Schuld von Emmanuel Macron nicht gesehen. Es ist aber doch so, dass es ein sehr verbreitetes Misstrauen mit der amtierenden Regierung und auch mit gegenüber Staatspräsident Emmanuel Macron gibt. Das hat jetzt weniger mit absolut zynischen Machtpoker zu tun wie bei Trump, der eigentlich bewusst die Ausbreitung des Virus einkalkuliert. Das wird eher auf absolute Inkompetenz geschoben und Verblendung. Und natürlich auch auf die Sparpolitik der Vergangenheit, mit der die Krankenhäuser kaputt gespart wurden. Also die Debatte konzentriert sich darauf, einmal natürlich auf das Nichtvorhandensein von Gesichtsmasken und Tests in ausreichender Anzahl. Die Debatte gibt in Deutschland auch, das wurde auch Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, vorgeworfen, aber das Desaster ist ja nicht vergleichbar im Ausmaß. Also Ende März hat Deutschland 80 Mal so viel getestet pro Tag auf SARS-CoV-2 wie Frankreich. Das ist jetzt auch in Frankreich hochgefahren. Es wurde für diese Woche, also die Woche nach dem Confinement oder Lockdown, ja verkündet, dass es jetzt 700.000 Tests wöchentlich geben soll. Wir sind aber weit davon entfernt, als die industrielle Kapazität oder die Laborkapazität, die natürlich auch eine industrielle Basis haben muss in der Pharmaindustrie, ist noch nicht auf dem Niveau. Es gab also auch vergangene Woche widersprüchliche Ankündigungen. Der Gesundheitsminister, der Zuständige, sprach mal von 700.000 Tests und dann war es doch wieder 260.000 wöchentlich. Also das schleppt noch deutlich hinterher, aber es gibt jetzt eine nachholende Entwicklung. Die andere Ebene dabei ist, dass es auf staatlicher Ebene Lügen gegeben hat, was das Nichtvorhandensein von Masken betrifft. Es gab einen Vorrat von 1,6 Milliarden Gesichtsmasken, davon 600.000 chirurgische Masken, die dieser Norm FFP2 entsprechen, die 2009, 2010 eingelegt wurden. Damals wurde in der Epidemie mit der damals neuen Grippeform H1N1 befürchtet. Und es wurden diese Vorräte angelegt. Die wurden dann im Laufe der 2010er Jahre aufgelöst. Also zum Teil wurden Masken benutzt. Es wurden aber auch hunderte von Millionen vernichtet, weil sie nicht mehr den 2013 veränderten EU-Normen entsprachen oder weil das Haltbarkeitsdatum abgelaufen war. 2010 gab es noch kein festgelegtes, aber inzwischen ist die Haltbarkeit für solche Masken auf 5 Jahre festgelegt. Das heißt, da wurden welche verbraucht, da wurden viele vernichtet. Und es gab aber keine Erneuerung, weil gesagt wurde, das kostet Geld, Lagerkosten und Zukaufkosten, und man kann es ja bei Bedarf wo in China kaufen. Na bingo, wenn dann sozusagen mit China die Grenzen teilweise dicht sind und wenn China selber ein solches Problem hat, wie zu Beginn dieses Jahres. Es wurde nicht nur festgestellt, dass es objektiv dieses Problem gab, sondern das Problem wurde regierungsseitig mit Lügen verschleiert. Und es wurde behauptet, Masken würden zu überhaupt nichts nütze, und es sei abgeraten medizinisch, welche zu tragen, was natürlich Unfug ist. Die dritte Ebene ist, es gab Rücktritte an prominenter Stelle im Februar aus persönlichen Gründen. Die Gesundheitsministerin Agnès Buzyn trat am Wochenende des 15. und 16. Februar von ihrem Posten zurück, um sich auf die Kommunalwahlkandidatur in Paris vorzubereiten, weil der bisherige Spitzenkandidat der Macron-Partei, Benjamin Griveaux, wegen eines Sexskandals aus dem Rennen gezogen wurde. Und die Beraterin für Gesundheitspolitik im Élysée-Palast, im Präsidentenamt, Marie Fontanelle, trat ebenfalls im Februar, Anfang Februar in dem Fall, zurück, auch aus persönlichen Vorteilen, weil sie ihren Mann, der wiederum Kommunalwahlkandidat für die Macron-Partei in Straßburg in Elsass war, weil sie zu ihrem Mann wollte. Und die wurde einen Monat lang nicht ersetzt an ihrem Posten. Es gab einen Monat lang keine Beraterin, also es gab ein Interim, also es gab sozusagen eine Vertretung, die natürlich nicht eingearbeitet war und die wusste, dass sie nicht dauerhaft auf den Posten sitzen würde, aber es gab einen Monat lang keine Beraterin oder keinen Berater für Gesundheitspolitik im Élysée-Palast. Im Februar, als es bereits die ersten Covid-19-Fälle in Frankreich gab, als man wissen konnte, dass es Gefahr einer Weiterverbreitung gab, die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, hatte am 31. Januar den weltweiten Notstand erklärt, sanitären, und die ersten Covid-Toten in Frankreich gab es am 14. Februar. Damals einen 80-jährigen chinesischen Touristen. Und auch da gab es möglicherweise vorher noch unerkannte Fälle. Aber das war der erste, also es war nicht der erste Covid-Erkrankte. Es gab Franzosen, die früher erkrankt waren, aber es war der erste Covid-Tote am 14. Februar. Und am Wochenende drauf hat die Gesundheitsministerin die Amtierende nichts Besseres zu tun, als wegen einer dämlichen Kommunalwahl zurückzutreten. Also gedrängt durch Emmanuel Macron, was es nicht besser macht. Das sind alles Sachen, die Macron nicht so schnell vergessen und vergeben werden. Die das Vertrauen mit der Regierungsspitze liegt jetzt bei Umfragen in der vergangenen Woche bei 33-34%. Das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit den Popularitätswerten, was die Krisenbewältigung betrifft, die jetzt auf die etwa Angela Merkel, Markus Söder oder andere Figuren in der deutschen Politik bauen können. Das sind jetzt keine Leute, die ich, deren Politik ich unterstützen würde. Das sind jedenfalls politische Figuren, die nicht in den Augen der Masse der Bevölkerung brutal diskreditiert sind.
Gibt es einen eindeutigen politischen Profiteur in Frankreich?
Nein, dafür ist es auch noch zu früh. Es gibt natürlich unterschiedliche Kräfte, die das gerne wären. Das reicht von den radikalen Linken bis zu den Neofaschisten vom Rassemblement National. Der hat aber selber, was den Letzteren betrifft, während der Pandemiekrise zeitweise selber an Popularität eingebüßt. Das hatte damit zu tun, dass so ein autoritäres nationalistisches Publikum wie die Wählerschaft des Rassemblement National in dieser Stunde zum Teil eher die nationale Einheit beschwören möchte. Und wenn dann die eigene Partei als Oppositionspartei sich absetzt und eine Regierung angreift, dann ist es am Anfang zum Teil nicht so populär oder stößt auf Verständnisprobleme in der eigenen Wählerschaft. Also die Popularität des Rassemblement National ging im April von zuvor 26-23% leicht zurück, vor allem in der älteren Wählerschaft, unter den Senioren und im Elsass oder generell in der Region Grand Est, Großer Osten, zu der das Elsass gehört, so heißt die große Verwaltungsregion, die 2015 in Ostfrankreich gebildet worden ist. Damals wurden ja die Regionen in Frankreich umstrukturiert. Also in besonders betroffenen Gruppen oder Risikogruppen. Das Elsass als Region, wo das Virus besonders wütete und die Senioren als Risikogruppe. Die arbeiten sich jetzt dann natürlich wieder raus. Die extreme Rechte ist schon medienmäßig sehr präsent. Also es gab jetzt eine Umfrage vergangene Woche, wo die Leute gefragt wurden, wer ihrer Auffassung nach es am besten machen würde. 39%, das war die Umfrage, wo Macron noch bei 39% stand. Er sagte dann weiter auf 33-34% ab. Aber in der Umfrage, wo nach anderen Figuren gefragt wurde, war Lager vor nunmehr 8-9 Tagen bei 39% noch. Und dann wurden die Leute gefragt, wer es besser machen würde. 20% antwortet Marine Le Pen, die neofaschistische Oppositionsführerin. 20% ebenfalls antworteten Nicolas Sarkozy, der konservative Ex-Präsident, und 15% antworteten Jean-Luc Mélenchon, der Linkssozialdemokrat, Linksnationalist. Mehrfachnennungen sind natürlich eventuell möglich. Das heißt, es kann sein, dass es Leute gibt, die sowohl Macron als auch Sarkozy vertrauen, oder Leute, die sowohl Sarkozy als auch Le Pen vertrauen. Das ist ungefähr die Verteilung. Es gibt natürlich auch Versuche im Protestspektrum, darunter im Linken, davon zu profitieren. Also es gibt jetzt Versuche aus dem politisch heterogenen gelb-besten Spektrum jetzt schnell auf die Straße zu drängen und zu sagen, jetzt rechnen wir ab und so weiter. Es gibt ja progressive Kräfte im gelb-besten Spektrum, aber eben nicht nur. Es gibt auch faschistische Kräfte. Einer, der diesen Teil des Spektrums vertritt, Christophe Chalençon, ist gestern vorübergehend festgenommen worden wegen Aufruf zum Aufruhr. Das ist aber auch ein Faschist. Also Christophe Chalençon ist ein Typ, der sich das Etikett Gelbweste labelt, der aber als Lösung die Armee zum Putsch aufrufen. Das ist ein gefährlicher Irrer. Also er steht auch nicht repräsentativ für alle, die rund um das Gelbwesten-Phänomen protestierten. Er hat eine Liste eingeführt in den Europaparlamentswahlen im eigenen Namen, bei der er das Etikett Gelbwesten benutzte, und die Liste erhielt 0,01%. Also seine Repräsentativität ist auch moderat einzuschätzen. Es gibt natürlich Versuche aus der Linken und aus dem sozialen Protestspektrum. Es gab gestern, und es gehört dazu, ein interessantes Phänomen, in Toulouse Protestversammlungen vor 5 Krankenhäusern, und dazu hatte das Gesundheitspersonal aufgerufen. Das Gesundheitspersonal ist ja eine protestierende soziale Gruppe, die schon seit März 2019, also seit einem Jahr vor der großen Welle der Pandemie, wiederholt im Streik war. Also es gab mehrere Wellen des Streiks. Das ging im März 2019 in der Notaufnahme oder generell im Krankenhaus Saint-Antoine in Paris an. Das heißt, in dieser sozialen Gruppe, gerade in den Gesundheitsberufen, also in Pflegepersonal, in den Krankenhäusern, ist die Wut seit einem Jahr zum Ausdruck gekommen und ist natürlich noch da. Jetzt werden die Leute als Helden und Heldinnen durch die Gesellschaft gefeiert, aber die haben natürlich nicht vergessen, was die Politik ihnen bis dahin eingebrockt hat, die Sparpolitik, die Kaputtsparpolitik, und was die Politik auch während der Krise verbockt hat. Das heißt, wenn diese Wut sich verbindet mit anderen sozialen Protestspektren, dann kann das nur fruchtbar sein, dass auch sozusagen im progressiven und sozialen Bereich ein Protest auflammt.